Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich war wirklich sehr sensibles Kind. Ich habe sehr viel geweint, auch als Kind. Und war aber auch schon so oberflächensensibel. Also wenn es um Kleidung ging, musste immer alles perfekt sein, musste immer das Unterhemd in der Unterhose stecken und die Handschuhe mussten in der Jacke stecken. Und ich glaube, dadurch habe ich mich entwickelt auch zu einem relativ vernünftigen Mensch, der die Ruhe genießt, um so eine Sicherheit, so eine Routine zu bekommen. Und dann aber doch total froh ist, durch den Beruf auch mal rauszukommen aus dieser gebauten Routine und Sicherheit, um zu leben.
Radio 1, die Hörbarust, eine Radiosendung und ein Podcast, je nachdem, wie es für Sie am besten passt. Wenn Sie sich in dieses Gespräch verlieben sollten und keine Zeit haben, es zu beenden, da wo Sie jetzt gerade sind, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, dieses Gespräch und zahlreiche andere als Podcast nochmal nachzuhören. Also herzlich willkommen. Jede Woche sitzt mir ein interessanter Gast gegenüber. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Wie das wohl sein muss. Du interessierst dich für Fotografie und Schauspielerei, hast kleine Rollen und Castings. Da ist wieder so ein Vorsprechen, aber etwas läuft dieses Mal anders. Jedenfalls erreicht dich am Ende des Tages die Bitte, nun doch auch nochmal für die Hauptrolle vorzusprechen, was du tust. Und von einer Minute zur nächsten bist du ein sogenannter Main Character. Mit Anfang 20 erlebte der Schauspieler Maximilian Mund genau das. Er spielt die Hauptrolle im Netflix-Erfolg How to Sell Drugs Online Fast und plötzlich geht alles durch die Decke. Die Serie wird in mehr als 190 Ländern gestreamt und bald wird die vierte Staffel veröffentlicht. Seitdem läuft es ziemlich gut für den 1996 in Hamburg geborenen Schauspieler. 2023 beispielsweise drehte er mit Orlando Bloom für die Serie Pumpen, führte er auch Regie. Mund gehört zu den bislang noch erstaunlich wenigen Männern im Medien- und Filmbusiness, die sich immer wieder auch öffentlich gegen dieses plumpe, harte und oft aggressive Männerbild aussprechen, das momentan von vielen Seiten propagiert wird. Dafür verleihen wir ihm die Goldene Hörbar. Ein Preis, der zwar genau in dieser Sekunde erst erfunden wurde, aber was sind schon Zeit und Raum, wenn es um etwas so Wichtiges geht?
Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch.
Wow.
Hat noch niemand vor dir bekommen, die Goldene Hörbar. Ich finde, das sollten wir wirklich zu einem Preis machen, die Goldene. Und dann so ein Ding, die Goldene Hörbar geht in diesem Monat an, oder? Ja, und dann kommt was, entweder jemand, der was sehr Sinnvolles macht oder machte.
Oder Unterhaltung.
Ja. Aber da wird es ja dann wieder so wahnsinnig geschmäcklerisch. Also das, wenn man sagt, man hat 10 Welpen vorm Ertrinken gerettet, ist es eindeutig eine gute Tat, wenn man sagt, man hat
eine sehr witzige Serie.
Ja, aber dann jetzt geht's schon wieder. Jetzt Humor, da geht's ja schon wieder auseinander.
Das stimmt.
Ne, wird es Boomer-Humor sein? Ja. Sind es die Dad-Jokes, die ausgezeichnet werden? Oder wird jemand dafür ausgezeichnet, keine Dad-Jokes zu erzählen, obwohl er schon 60 ist?
Der Grat ist schmal.
Verdammt, oder?
Tja.
Ja, das kriegst du ja auch zu spüren, sicherlich.
Auf jeden Fall. Humor ist Geschmackssache. Und da liegt es dann daran, zu schaffen, alle irgendwie ins Boot zu bekommen, egal aus welcher Generation.
Nicht möglich, glaube ich. Also hältst du das für möglich?
Ich habe das Gefühl, dass wir zum Teil das mit How to Sell Drugs geschafft haben. Weil ich zumindest auf den Straßen oder von den Menschen, denen ich erkannt werde, angesprochen werde, die Fans von der Serie sind, das sehr, sehr große Bandbreite an Altersunterschied ist. Also entweder Teenies oder 40-jährige Väter oder sogar noch älter.
Noch älter als 40, meinst du?
Noch älter, also uralte Menschen.
Ich musste mir eben noch mal vergegenwärtigen, ich war 30, also ich war, weiß ich nicht, 28, als du zur Welt gekommen bist. Also zwischen uns liegen Leben.
So alt, wie ich jetzt bin.
Ja, wie fühlst du dich? Was ist das für ein Alter für dich?
Heute habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass wahrscheinlich nicht mehr über mich als junger Erwachsener gesprochen wird.
Was? Junger Erwachsener ist ja fast schon, das ist ja sowieso schon so eine Doppelbelegung, so eine komische, so ein Widerspruch in sich.
Das stimmt, aber ich habe das Gefühl, in der Medienbranche ist junger Erwachsener so bis 25 und dann, je nachdem, wo man angefangen hat. Aber ich sehe mich immer noch wie 16.
Das würde ich nicht laut sagen.
Wie volljährig zumindest.
Alterslos finde ich echt am besten. Also natürlich muss das jede und jeder für sich beantworten. Oder man muss es ja Gott sei Dank gar nicht beantworten. Es gibt ja niemanden, der klopft und sagt, guten Tag, willkommen von der, wir machen jetzt hier mal die Altersumfrage. Ja, wie fühlen Sie sich? Kann mein Kollege hier Notizen machen? Das mit dem so alt sein, wie man sich fühlt, da ist schon, glaube ich, wirklich was dran. Gibt es denn Momente, in denen du merkst, dass du für dich merkst, dass du älter geworden bist? Aber lass es uns an der Reife festmachen und nicht an so einer Zahl. Anfalten, also das meine ich jetzt wirklich, kurz ernst.
Ich glaube, dass ich für mein Alter verhältnismäßig schon immer eher älter war oder mich verhalten habe, weil ich immer sehr vernünftig war. Auch als Kind und Jugendlicher und da das Gefühl hatte, was übersprungen zu haben von der Sorglosigkeit.
Hältst du es für realistisch, für möglich, dass es in deinem Leben zu einer Phase kommt, in der du das nachholen kannst? Du grinst so, machst du es vielleicht gerade?
Nicht so direkt, aber ich glaube, ich fühle mich auch einfach sehr wohl in einem vernünftig sein und dann liebe ich den Beruf, in dem ich dann nicht mehr vernünftig sein muss.
Ah, guck mal, das ist natürlich toll. Da kannst du alles, ja stimmt, da kannst du aus deinem Kinderzimmer heraus Drogen verkaufen.
Richtig. Oder sonst also Leute umbringen oder.
Naja,
theoretisch.
Nicht, dass du das irgendwann mal durchgehen
kannst. Nein,
hast.
Richtig, nur im Film.
Stimmt, ja, natürlich, wenn du es so sagst. Glaubst du denn, dass in allen Menschen alles ist und dass man das dann einfach in so einem Fall, dass du das dann rausholst, dass du zwar der vernünftige Maxi bist, ohne dich da zu verstellen, aber dass da theoretisch auch der Mörder oder der Drogendealer in dir ist?
Ich glaube, da ist einen moralischen Kompass hat man schon, den man dann nicht überschreitet, aber ich glaube, dass viele Menschen nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen oder gar nicht so sehr sich selber kennenlernen, wie sie es könnten, wie es mir der Beruf hilft, mich selbst kennenzulernen.
Dabei bist du ständig andere, ne?
Richtig, aber jedes Mal muss ich ja die erstmal verstehen und dadurch verstehe ich Dinge in mir besser, warum ich die Leute so verstehe in ihren Charakteren. Und das hat bei mir vor allem beim Theater angefangen. Ich habe mit Theater angefangen, mit 17 Theater spielen und da ging es ganz viel drum, wer bin ich und wann bin ich ehrlich und wann bin ich echt.
Weil du so eine strenge Lehrerin da hattest, die dir das nicht alles abgenommen hat.
Genau. Ja, streng. Sie war einfach sehr, hat ihre Arbeit wahnsinnig ernst genommen, was schön war, wenn Menschen mit Jugendlichen arbeiten, die so als volle Menschen da wahrzunehmen. Mhm. Und die Gruppe war von so 13 bis 21 und jeder wurde so sehr gleichwertig behandelt, egal welchen Alters. Und dass jeder ehrlich sein kann und jeder man selbst sein kann auf der Bühne. Und das hat sie uns sehr gut beigebracht, weil man das sich sonst nicht so oft fragt, die Frage, bin ich jetzt gerade ich oder spiele ich das nur, um Leuten zu gefallen?
Ja, aber nochmal, eigentlich ist es doch jetzt wirklich genau dein Job, nicht du zu sein, wenn du da auf der Bühne stehst.
Ja, aber der Ansatz von ihr war, du musst du sein, nur dass du verstehst, was die anderen denken, auch wenn du selber nicht denken willst.
Also so im Sinne von, dann jemand muss die Verkleidung ja tragen.
Ja.
Aha, okay, ja. Die kann ja nicht einfach da liegen. Also wenn da jetzt eine Polizeiuniform liegt, dann liegt die da. Aber du musst sie überziehen als
genau.
Metapher, wenn man
ja,
so will.
Genau. Ja, so könnte man es gut sagen.
Okay.
Ja.
Fiel es dir schwer oder fiel es dir leicht, Songs rauszusuchen?
Es fiel mir richtig schwer.
Warum?
Weil ich richtig wenig Musik höre im Privatleben, weil ich sehr schnell überstimuliert bin. Und auch richtig schwer dann Lyrics verstehe. Kann ganz schlecht Lyrics verstehen. Und ich weiß auch nicht, ob jede Songs, die ich jetzt rausgesucht habe, ich wirklich weiß, worum es in den Songs geht. Oder ich sie nur rausgesucht habe, weil ich die Melodien mag und das Gefühl oder die Erinnerung, an die sie mich erinnern.
Ja, ja.
Ja,
es ist wirklich traurig, weil dieses Texte verstehen, je mehr ich amerikanisches Fernsehen gucke und je mehr sich mein Gehirn einfach auch an die Sprache und den Slang gewöhnt, desto mehr auch wirklich gute Songs, oft männliche Hip-Hop-Interpreten, gute Songs fallen einfach fucking weg.
Das stimmt.
Sie fallen weg, weil es eine unverfrorene Scheiße ist, die da gesungen wird. Dass ich denke, oh Mann, ey, einmal noch tanzen, aber dann ist Schluss.
Oder wahnsinnig kitschig werden, wenn du sie aufs, ins Deutsch übersetzen würdest.
Ja, aber mit Kitsch kann ich leben. Also selbst gute deutsche Bands, wenn man es einfach nur so geschrieben oder aufgeschrieben sieht, die Texte, da muss man ja auch manchmal denken, oh, naja, come on. Aber damit komme ich leichter klar als dieses Hasserfüllte, wirklich Hasserfüllte. Ja, wir reden ja jetzt hier nicht über so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen, wie heißt es, shady sein und mal ein bisschen lästern oder so, sondern wir reden ja hier richtig über totale Verachtung. Ja. Und da, boah, was ich da so alles mitgewippt habe in meiner Vergangenheit.
Das stimmt.
Leute. Nee. Meine innere GEMA kriegt ihr nicht mehr. Moose Tee hast du mitgebracht, es geht los mit Sexbomb, wo wir schon davon sprechen. Ja, da war deine Mutter deine innere GEMA damals.
Ja, absolut. Die hat immer den Song ausgemacht, wenn er im Radio lief. Ich weiß auch nicht warum, weil meine Mutter eigentlich ziemlich offen war und wir auch im Zuhause immer über alles geredet haben und über Sex und Sexualität und man alles auch mitbekommen hat irgendwie als Kind und der Song war aber irgendwie, der war eine Nummer zu doll.
Dabei lieben Mütter Tom Jones, das kommt ja noch hinzu.
Wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht.
Ja, alterslos würde ich sagen, seit ungefähr 40 Jahren. Und für viele in der Generation wirklich ein Sexsymbol, wahrscheinlich für viele Menschen immer noch, ist ja okay. Gut, dann hören wir jetzt Moose Tee gemeinsam mit Tom Jones, Sex Bomb. Radio 1, die Hörbarust, Ihre Lieblingsradiosendung, Ihr Lieblingspodcast. Wenn das wirklich so ist, das habe ich jetzt natürlich erfunden, aber wenn es wirklich so ist, dann bewerten Sie diesen Podcast bitte positiv. Das ist, ich weiß, dass Sie persönlich denken, es ist doch Quatsch, das ist doch nicht nötig, kommt doch auf mich nicht an und ich mache sowas nicht. Doch, bitte. Sie bewerten doch bestimmt auch Ihre Ferienzimmer bei hotel.de oder so. Das hier ist sehr viel existenzieller, bitte glauben Sie mir. Also dieses Gespräch können Sie sich auch als Podcast anhören. Dort finden Sie also zum Beispiel eine ARD Audiothek oder bei YouTube finden Sie Gespräche mit Anne Will, Senta Berger, Kim Frank, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Mine, Karin Mioska.
Charlie Hübner.
Mhm, Charlie Hübner, genau. Ulrike Kriener, Tobias Moretti, Danger Dan, Anja Reschke und viele, viele, viele mehr. Heute, und er kommt dann bald hinzu, das ist ein Naturgesetz, Maximilian Mund, Schauspieler, Fotograf, Regisseur und jemand, und da ziehe ich wirklich meinen Hut, der von der Sauna ins Eisbad springt.
Mal gemacht hat.
Ach so. Machst du nicht
das habe ich einmal in einem Podcast erzählt, glaube ich.
Ja, und ich habe jetzt gedacht, das gehört zu deinem Leben dazu.
Ich nehme noch die kalte Dusche mit, aber das Eisbad ist mir doch ist irgendwie wieder vorbeigegangen, der Trend bei mir. Die Dusche muss noch sein.
Würdest du von Trend sprechen, wenn du es einmal gemacht hast?
Ich habe es schon so mal 3 Wochen durchgezogen. Dann war es schon ein bisschen länger. Aber es haben sehr viele in der Zeit auch darüber gesprochen, dass sie es machen. Das Eisbaden. Deshalb war es schon.
Man trifft sich dann so auf der Straße und sagt, na, und du? Ja, ja, genau. Ich gehe nachher noch zum Eisbaden und dann gucke ich mal, weiß ich, ob ich noch ins Kino gehe oder so.
Richtig.
So?
Ja.
Ihr jungen Leute.
Wirklich. Ein Trend nach dem anderen.
Was denkst du, unterscheidet deine Generation am stärksten von meiner Generation? Also ich bin nochmal 57, Jahrgang 67.
Ich glaube, unterscheiden tut uns eine Überforderungslage. Ich glaube, meine Generation ist extrem überfordert, weil wir extrem viele Möglichkeiten haben und aus einer ganz großen Wahl auswählen dürfen, was wir machen wollen, wer wir sein wollen. Und das auch zu einer Überforderung kommen kann und auch eine Informationsüberforderung, dass wir auf alles Zugriff gerade haben. Und da auch eine Sorglosigkeit, die wir weniger haben, glaube ich, als die Generation davor. Gleichzeitig aber auch eine totale Freiheit darin, bestimmen zu dürfen, was wir wollen, uns nicht mehr anpassen zu müssen an unsere Eltern oder unsere Großeltern oder die Hemmschwelle nicht mehr so groß ist, für was einzustehen, was wir doch gerne ausprobieren wollen würden.
Und solche gesellschaftlichen Regeln oder Begrenzungen oder Rahmen, so elastisch sie ja vielleicht sein mögen, können ja auch dabei helfen, sich zu orientieren. Ne? Also eine Richtig. Rahmenlosigkeit kann ja auch zu so einem Taumeln führen. Ne?
Ich glaube, das passiert gerade vielen in meiner Generation oder noch darunter. Auch wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut und so ein bisschen so ein irgendwie will ich mich gar nicht so viel entscheiden. Ich möchte eigentlich wieder, dass die Alten das für mich übernehmen und für mich entscheiden, damit ich mich einfach nur um mich selber kümmern kann oder nur um die kleinsten Bedürfnisse.
Dieses Empören und Befindlichkeit und eine Überforderung, da würden uns jetzt noch mehr Worte, glaube ich, einfallen, die wir auf jeden Fall schon mal an so ein Whiteboard malen könnten, was auch immer wir dann als nächste Gedanken darunter schreiben. Ich habe das Gefühl, dass dieses sich Fokussieren auf Befindlichkeiten und auf eine höhere Sensibilisierung und diese Suche nach innen, dieses ständig sich mit sich selbst beschäftigen. Ich habe das Gefühl, dass das kontraproduktiv ist, weil die Welt eben so rau und so kalt und so etwas schwieriger geworden ist, sagen wir es mal so. Ich habe das Gefühl, diese Dünnhäutigkeit, die alle versuchen zu erlangen, um sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren, führt in die komplett falsche Richtung.
Absolut, kann passieren, diese Sensibilisierung, dass wir wahnsinnig sensibel auch sind für alle Annehmlichkeiten und Ausdrücke und Verhaltensweisen von Menschen, die in zwei Richtungen gehen kann. Zum einen von schön, dass wir so sensibel sind und so aufmerksam sind und versuchen, so aufmerksam miteinander umzugehen.
Das ist nicht verkehrt.
Richtig. Und dann aber eben auch im Gegenschluss von, eine Überforderung und alles ablehnt, was nicht sofort dem entspricht, was wir gerne hätten oder denken wollen.
Und auch so eine wahnsinnige Verwundbarkeit. Also ich habe so das Gefühl, dass ihr sogar keinen Hautschutzmantel habt oder irgendwie sowas. Nee. Ne? Aber das jetzt pauschal zu sagen, ist auch wieder Quatsch.
Ja, aber absolut. Aber ich verstehe total, was du meinst. Ja. Mhm. Aber ich glaube, das kommt auch einfach durch so eine Überforderung. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass so ADHS so zugenommen hat als so eine Selbstdiagnose auch. Dass sehr, sehr viele meiner Generation damit zu kämpfen haben, mit so einer schnell überfordert zu sein, Reizüberflutung und dadurch dann dünnhäutig werden, ja.
Und glaubst du, dass du, so wie du von dir kurz schon mal gesprochen hast, dieses eher vernünftig sein, ist das vielleicht ein Mechanismus gewesen, den du dir drauf geschafft hast recht früh, weil du vielleicht auch ein sehr sensibler Mensch bist und ein sehr sensibles Kind mutmaßlich warst?
Ja, glaube ich schon. Ich war wirklich sehr sensibles Kind. Ich habe sehr viel geweint auch als Kind und war aber schon so oberflächensensibel. Also wenn es um Kleidung ging, musste immer alles perfekt eingetütet sein, musste immer das Unterhemd in der Unterhose stecken und die Handschuhe mussten in der Jacke stecken und es musste so abgeschlossen sein. Und ich glaube, dadurch habe ich mich entwickelt auch zu einem relativ vernünftigen Mensch, der die Ruhe genießt, um so eine Sicherheit, so eine Routine zu bekommen und dann aber doch total froh ist, durch den Beruf auch mal rauszukommen aus dieser gebauten Routine und Sicherheit, um zu leben.
Das geht dann doch. Also was du jetzt gerade kurz beschreibst mit Handschuhe in der Jacke und so weiter, das hat ja fast schon autistische Züge. Ja. Ne? Also so, das ist ja so, dass man, wo man sagt, okay, wenn du dich gut fühlst, du darfst dich jetzt aber nicht schlecht fühlen, wenn der Handschuh rausrutscht. Denn das eine ist ja, ich fühle mich jetzt gerade, ich habe jetzt alles unter Kontrolle und 5 Minuten später, du steigst in die U-Bahn, rutscht sowieso alles irgendwie durcheinander und dann darf es ja nicht passieren, dass du jetzt plötzlich eine Panikattacke kriegst oder so. Nee. Deswegen.
Als Kind war das extrem und das hat sich aber dann auch verändert, tatsächlich mit dem Erwachsenwerden und mit so einer Festigkeit in der Person. Und ich glaube auch durchs Theaterspielen herauszufinden, wer bin ich, wer will ich sein, wer kann ich sein und daraus so eine Sicherheit für einzubekommen und dann sich von sowas nicht mehr so aus dem Konzept bringen.
Und so rauszugehen, vor andere zu treten, das ist ja dann, das fällt ja ganz vielen Menschen ganz schwer und andere, Voll. Für andere ist das, ist es dir auch schwer gefallen?
Ja, fällt mir immer noch schwer.
Wirklich?
Ich habe auch morgen eine Lesung, ich soll zum ersten Mal was vorlesen aus einem Buch und bin da auch, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich habe sehr großen Respekt davor, vor allem zu lesen, vorzulesen, finde ich schwierig. glaube ich. Also in der Schule konnte ich das gar nicht.
Warum hast du dann zugesagt?
Als um mich aus meiner Komfortzone zu locken.
Gut.
Ja, mal gucken, ob das eine schlaue Idee war.
Und hast du jemanden neben dir an deiner Seite, einen Moderator und Moderatoren und sowas?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich habe 22 Seiten bekommen, die ich vorlesen soll. Ungefähr eine Stunde, anderthalb.
Und ach, das Krimi. Das schaffst du bestimmt gut. Es ist ja oft gut, wenn man so einen Plan B hat, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt wirklich zu nervös bin oder so, dann schiebe ich das Buch rüber und jemand neben mir übernimmt diese Passage.
Oder
so.
Ich habe es ja schon mal gelesen, ich erzähle es einfach.
Ja.
Woran ich mich erinnere aus dem Buch und schmück das ein bisschen
ja,
aus.
Wie geil. Ja, das ist.
Das steht hier, ja.
Das ist eine neue Ebene der Literatur.
Richtig.
Fanteratur ja. Von Fantasy. Ja, es ist einfach so, genau. Ja, warum ja. nicht? Warum nicht? Gefühlte Fakten.
Richtig.
Sowas. So, schon sind wir beim nächsten Song. Ach toll, I've got the power von Snap.
Yes. Ich glaube, der kam auch, über den bin ich an meine Mutter, über meine Mutter bin ich an diesen Song gekommen. Der ist ja, glaube ich, aus den 80ern. Und den fand ich sehr empowernd. Der hat sehr, ich finde dieses Rauschen am Anfang, diese Tonaufnahme, die in diesem Song am Anfang spielt. Und es hat sowas.
Amerikanische Firma, Transcepta Technology.
Computer,
Personalnis.Sputnik.
Ich fand das super geil als Kind. Das hat so richtig meinen ganzen Körper so durchgeschüttelt. Ja. Und das laut auf die Boxen zu machen und dieses I've got the power.
Geiler Zack Song. Sind die Handschuhe aus der Jacke
richtig
gesprungen.
Und egal. Und egal. Das Unterhemd ist aus der Dose ja. rausgerutscht.
Los geht's.
Das ist egal.
Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
How to sell drugs online fast ist so ein bisschen dein Hossa. Also das, was für Rex Gildo. Also das, so will ich es nicht sagen. Ich meine, es gibt ja jetzt demnächst auch noch eine vierte Staffel und diese Serie gehört zu den, ich glaube, wenigen Sachen, die man über Streamingdienste sehen kann in verschiedenen Staffeln, die auf so einem gleichbleibenden Niveau geblieben ist. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, wo man immer so hofft, oh Gott, hoffentlich
Glück
werden
haben
die
muss, ja.
Bücher nicht schlechter. Ne? Ja. Es gibt so eine eingeschworene Fangemeinde und die wächst und die schwillt an und die hat gewisse Erwartungen.
Absolut. Also das war wirklich, ist ein großer Segen, da Teil von sein zu dürfen. Von etwas, in das so viel Herzblut fließt und man jedes Mal, wenn man neue Bücher liest von der neuen Staffel, ist so, es wird ja, also schön. Es ist so toll, das darf ich jetzt auch noch machen und ich darf mich so austoben und auch die Rolle, die ich da bekommen habe, ist einfach. Oft gibt es so, die Hauptrolle erzählt so ein bisschen die Geschichte, aber die coolen Szenen haben dann so die Nebencharaktere und die haben diese aufregenden Up and Downs und die Hauptfigur führt so ein bisschen durch das Geschehen durch. Und bei How to Sell Drugs habe ich das große Glück, dass auch ich Teil von diesen absurden Szenen sein darf und in so bescheuerte Szenarien gestürzt werde und jetzt auch in der vierten Staffel das Ganze wirklich nochmal an Fahrt aufgenommen hat und deutlich erwachsener wird und mit uns gewachsen ist. Das ist auch schön, weil wir sind älter geworden. Das spielt alles 5 Jahre später. Wir sind alle 5 Jahre älter geworden. Und dann auch mit der Serie erwachsen zu werden und nicht wieder Teenager spielen zu sollen.
Ja, das ist gut.
Das ist ganz cool.
Ja. Und wenn ich jetzt sage, das ist so dein Hossa, meine ich damit nur, dass das klang extrem
despektierlich.
Nee, aber aber ich glaube, um dich einzuordnen, müssen vielleicht noch für 1-2 Jahre vergehen, bis mehr Leute sagen, das war doch der sowieso Film. Oder zum Beispiel Conti, da haben wir einen aktuellen Aufhänger, zu dem wir auch gleich kommen. Gesichtsbekannt bist du ja total. Du bist auch deine Generation kennt dich sowieso, ne? Also du hast auch eine große Follower- und Followerinnenschaft und so. Also das ist nicht das Ding, nur Menschen wie ich in meiner Generation. Also ich bin auch zufällig damals in diese Serie reingerutscht und habe gedacht, abgefahren, das ist ja geil. Jetzt habe ich mir angeguckt, obwohl ich sehr viel älter bin als die Protagonistinnen und Protagonisten. Aber das fand ich schon ziemlich bemerkenswert und ziemlich professionell. Und insofern glaube ich, dass es immer noch diese Serie bedarf, um dich vorzustellen.
Absolut. Ne? Und ich bin auch stolz darauf. Okay. Es wäre niemals, dass ich bin so, ach, der alte Schinken. Sondern ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf das Projekt.
Ja, zumal es ja auch Gott sei Dank noch gegenwärtig ist, ne? Und
richtig,
weitergeht. Also viele
voll.
Warten jetzt, wann kommt die vierte Staffel?
Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr dann.
Ja.
Okay. Und dann können wir das ja auch gleich abhandeln, weil das ist jetzt gar nicht der Aufhänger oder so. Aber wenn wir schon drüber reden, es gibt ja auch sicherlich viele Fans. Entstanden ist das Ganze, also oder beziehungsweise es basiert auf der wahren Geschichte. Wie heißt der? Shiny Flakes.
Maximilian S., genau. Mm,
Shiny Flakes hieß der. Das war ein Drogendealer, der aus seinem Kinderzimmer heraus Drogen verkauft hat und ja. Eine richtig riesengroße Nummer geworden ist. Richtig viel Kohle gemacht hat, oder? Aber richtig viel.
Ja, sehr viel. Hatte tonnenweise aus seinem Kinderzimmer verkauft hat.
Das war, der hat auch, glaube ich, in so eine Kryptowährung investiert. Das waren, glaube ich, sogar damals über eine Million. Also, das war über eine Million. Ja,
so tief stecke ich da, ich weiß es
irre.
Nicht. Ich hab mich am Ende auch gar nicht so viel damit beschäftigt, weil tatsächlich ja unsere Serie nur auf diesem Fakt basiert, dass ein Teenager aus seinem Kinderzimmer raus Drogen verkauft und der Rest ist komplett fiktional. Verkauft sich natürlich gut, wenn man sagt, basierend auf wahren Begebenheiten
oder
man das
verkehrt.
Gefühl hat, ah ja, das weiß ich, hat das wirklich so passiert? Aber viele denken tatsächlich dadurch auch, dass ich auch der echte Typ bin, weil ich Maximilian privat heiße und der echte Typ ja auch Maximilian hieß und es öfter auch schon vorkommt, dass Leute dann fragen, ob ich noch im Gefängnis bin oder so.
Um das zu vervollkommnen, der Typ ist oder vervollständigen, der Typ ist aus dem Gefängnis entlassen worden nach, ich weiß nicht, 6 Jahren oder sowas oder so. Und dann hat er, wie es dann so ist, einfach weitergemacht und ist dann wieder für 4 Jahre in den Knast gegangen, wo er auch, glaube ich, jetzt gerade noch sitzt.
Ja, liebe Grüße.
Ich bin echt gespannt, wie die Geschichte wohl weitergeht.
Ja.
Naja, gut, anyway. 1996 bist du in Hamburg zur Welt gekommen, wo du auch heute noch lebst.
Ja.
Niendorf.
Richtig.
Das ist noch Hamburg. Ist noch Hamburg, ja, stimmt. Ja, also
es
ist ganz
es gibt
im
das
Norden.
Niendorf in der Ostsee und das Niendorf in Hamburg. Und ich war im Niendorf in Hamburg. Schnellsen sogar, ist noch ein Stückchen weiter draußen.
Habe ich mal in der Nähe gewohnt. Da gab es einen McDrive, nächste Station war Ikea und dann
richtig,
war man
genau.
Schon in Schleswig-Holstein.
Genau da.
So, dann, was steht hier 30 Jahre auf der Welt. Ach so, nee, das war mein anderer Gedanke.
Nein.
Das war mein Gedanke, dass ich, wieso hast du Angst vorm Älterwerden?
Nein, nicht, aber ich finde die 30 ist schon dann eine Zahl. Dann fühle ich mich wirklich dann schon mitten im Leben.
Ja, aber hoffentlich, oder?
Ja, ist ja auch schön, absolut. Aber die 30 ist, finde ich, so eine, ist schon eine Hürde. Ich finde, danach ist dann mir auch egal.
Aber das die ist 30 ja nicht zu fassen, das ist nicht zu fassen. Glaubst du das wirklich oder ist das so ein bisschen Koketterie? Nee, es fühlt sich so an,
schon.
Als wäre es wirklich für dich so. Was denkst du denn, was dann kommt?
Weiß ich, also meine Eltern sind, meine Mutter war 25, mein Vater war 22, als sie mich bekommen haben. Und ich habe das Gefühl, ich bin halt noch lange nicht da, jetzt ein Kind zu bekommen oder so. Und ich finde, ab 30 ist dann irgendwann schon so, dann ist so richtig, dann Familiengründung, irgendwann Kredit aufnehmen für ein Haus, den man sich dann ein Leben lang abzahlt und
das ist dein Plan?
Das ist auf gar keinen Fall mein Plan. Es ist nur das Gefühl, das ist so eine Erwartung, die noch in meinem Kopf drin steckt, wenn die 30 an der Tür klopft. Aber ich finde es dann auch cool, dann einfach nichts davon zu machen und schon 30 zu sein. Schon 30.
Was ist das denn? Guck doch einfach, wie du dich fühlst, wenn es soweit ist.
Mach ich sowieso.
Also,
ja, auf jeden Fall.
Du hast sehr junge Eltern einfach auch gehabt.
Hab ich.
Und das ist ein großer Unterschied. Und wenn du das Gefühl hast, du willst frei sein, dann wirst du schon keinen Kredit aufnehmen und kein Kind kriegen möglicherweise.
Nee.
Oder ein Kind kriegen und dann macht ihr mit einem kleinen Kind eine Weltreise. Oder was weiß ich. Es gibt ja, wie du schon sagst, für deine Generation auch sehr viele Möglichkeiten, wenn du es dir finanziell irgendwie erlauben kannst. Guck einfach.
Danke.
Also nein, aber ganz ehrlich, ich denke so, ich habe neulich mit Cordula Stratmann, das ist eine Comedian und die hat auch gerade wieder ein neues Buch geschrieben. Wir haben zusammen eine Lesung gehabt in Hamburg und haben uns darüber unterhalten, weil sie hat eine Geschichte geschrieben in ihrem Buch, da geht es ums Älterwerden, warum sie so das so furchtbar fand, auch 50 zu werden und jetzt irgendwie die 60 auch hinter sich zu haben. Und ich kann das begrenzt nachvollziehen. Und ich glaube, es geht jetzt vielen Zuhörenden so, dass man so einmal im Leben erwischt es einen, dass man so eine Zahl hat, die wie eine Hürde erscheint. Es gibt wirklich Menschen, für die war es die 20. Es gibt, und ich habe dann auch, ich habe das dann so ein bisschen ins Lächerliche gezogen und habe dann auch gesagt, ich habe schon von Leuten gehört, die Angst hatten davor, 30 zu werden, weil das so eigentlich so irrational ist. Es ist so eine, Gott, es liegt jetzt so lange zurück und es war eine super Zeit. Aber das, was ich jetzt, ich möchte, hast du mal jemanden kennengelernt, der dir sagt, ich möchte nochmal 30 sein oder nochmal 40 sein? Das sagen die wenigsten Menschen.
Das stimmt.
Also ich würde mich damit nicht aufhalten, was...
Nein, tue ich auch nicht. Das ist dann Ärgerrede.
Ja, ne?
Aber trotzdem, 30 ist schon krass.
Nein! Wir drehen uns ja total im Kreis. 30 ist überhaupt nicht krass. Gut, also wir stellen fest, du hast sehr junge Eltern. Dein Vater, ein Ungar.
Ja.
Ihr hättet auch einen ungarischen Hirtenhund, einen Wischler.
Ja.
Oder einen Jagdhund, das ist
ja,
kein Hirtenhund,
genau,
ne? Jagdhund, das ist ein Jagdhund
ja,
eher.
Ja.
Du hast in einem anderen Podcast mal erzählt, wie die beiden sich kennengelernt haben, denn deine Mutter war die Freundin vom Chef
von deines Vaters. Ja. Wo habe ich das denn erzählt?
Finde ich super, die Vorstellung.
Ja.
Er hat wahrscheinlich dann auch seinen Job verloren, als er seinem Chef die Frau ausgespannt hat, oder?
Dann, ja.
Die sind dann woanders hingegangen.
Woanders hingezogen.
Ja, wie
in der Kfz-Werkstatt. Ich stelle mir das auch sehr romantisch vor.
So könntest du mir mal den Achter Schraubenschlüssel reichen?
Anja, komm. Und dann kommt sie auf so ein Brett angerollt.
Ja.
Und das Auto und reicht den Schlüssel.
Oh, wie süß.
Und der Chef erwischt sie dabei.
Oh Gott.
Und dann brennen sie durch, beide gerade 20 irgendwas.
Beide setzen sich in so ein frisch repariertes Auto, das ihnen gar nicht gehört, und fahren einfach in den Sonnenuntergang.
Und zeigen mich auf der Rückbank.
Während wer? Aber wer sitzt vorne am Steuer? Ach so,
nein,
ja, okay, sie parken
angehalten.
Ja dann. Ja, na klar, ja, okay, stimmt. Ja, die sind, irgendwie habe ich das Gefühl, die sind nicht mehr zusammen, so wie du es sagst.
Nee, okay. Nee, sind sie nicht. Hm. Nee, zum Glück nicht.
Okay. Nee, das finde ich gut, dass du das sagst.
Ich war sehr froh. Ich hätte auch mich gewünscht, die hätten sich noch früher getrennt. Ich finde das auch krass. Viele Eltern sagen das, glaube ich, auch meine Mutter auch. Sie wollte zusammenbleiben, damit die Kinder eine intakte Familie haben. Aber ich glaube, alle Kinder wünschen sich lieber, wenn die Eltern sich nur streiten und man kein gutes Verhältnis hat, dass es aufhört, dass man endlich Ruhe hat.
Halleluja.
Ja. Und da ist kein Kind froh, weil es bis zum 18. Lebensjahr zwei Elternteile zu Hause hat, die sich die ganze Zeit streiten.
Nun versuchen ja viele Eltern, das vor ihren Kindern geheim zu halten.
Ja.
Und das ist jetzt so eine Suggestivfrage, die kommt, nur dass du vorbereitet bist. Man merkt ja trotzdem als
Auf
Kind,
jeden Fall.
Ne, man merkt diese Spannung, man merkt so ein Zischen, man merkt so Blicke, auch wenn es ganz ruhig ist. Hm.
Nee, die haben sich auch nie vor uns geküsst oder so. Es war einmal, man hat so gemerkt, das ist, passt einfach nicht mehr.
Hm.
Und dann war es total schön, als es endlich gesplittet war und man sich dann auf jeden auch einzeln konzentrieren konnte und die nicht zusammen erlebt hat.
Du hast zu Hause bei deiner Mutter gelebt, glaube ich, und du hast noch eine Schwester, die 8 Jahre jünger ist,
wie alt
ist? Sieben Jahre jünger ist, okay. Das muss ich jetzt erstmal verdauen.
Ja, das war auch nicht leicht, so eine deutlich jüngere Schwester zu haben.
Eigentlich muss ich nur
Kleine
gucken,
Biest.
Wo ich dir... immerhin war sie gut genug, um mit dir Filmaufnahmen zu machen,
das stimmt.
Oder? Ja, dann ziehen wir das doch einfach mal vor. Karaoke-Videos, die Arme musste. Du warst 14 und sie war dementsprechend jünger und wurde dann von dir vor die Kamera gestellt.
Richtig,
oder was?
Da habe ich das erste Mal inszeniert.
Weißt du noch, welches Lied? Ach ja, na klar, du hast es ja mitgebracht.
Ja. Heavy Cross.
Dann hören wir jetzt Heavy Cross Gossip. Aber hilf uns doch mal, dass wir uns so ein Bild machen können von der Situation.
Ja. Mein Zimmer ist in einem ganz komischen Mintgrün gestrichen, was meine Konzentration fördern sollte.
Hast du das Mutter also nicht das selbst gemacht, deine Mutter?
Nee. Mhm. Raufasertapete mit so einem ganz merkwürdigen Mintgrün. Und ich hatte so einen alten schwarzen Rechner und hatte eine neue Webcam. Und mit dieser Webcam, die hatte ganz tolle Filter drauf, die man so raufpacken konnte, so Schwarz-Weiß-Filter oder so ein bisschen verzerrt hat. Und dann habe ich meine Schwester verkleidet und ihr die hohen Schuhe von meiner Mutter angezogen und wollte, dass sie zu Heavy Cross performt. Und habe nur kurz auf Start gedrückt und mich unterm Schreibtisch versteckt und ihr vorgetanzt, wie sie sich bewegen soll. Und dann hat sie das nachgemacht. Ja.
Oh, wie schade, dass wir das jetzt hier nicht zeigen können.
Ja.
Gibt es diese Videos noch oder hat deine Schwester die vernichtet?
Ich habe ihr zum 18. Geburtstag habe ich ihr einen Film geschnitten von ihren ersten 18 Lebensjahren, weil ich auch sehr viel schon immer gefilmt habe mit Digitalkameras oder mit dem ersten Handykamera. Und dabei waren auch diese Webcam-Videos.
Hat sie gelacht oder hat sie geweint? Oder
ja,
hat sie erst gelacht und dann
geweint? Wir haben alle geweint. Meine Mutter, meine Schwester und ich haben uns das angeguckt und geheult. Das war sehr schön.
Okay, wie Sie mit diesem Song umgehen, bleibt Ihnen überlassen. Also jetzt kommt Gossip, Heavy Cross.
Ooh, ooh,
Schauspieler Maximilian Mund ist heute hier zu Gast. Er ist auch Regisseur, er ist auch Fotograf. Wie alt warst du denn, als du den, 2015, das heißt, du warst ja
19,
na gut, da sind wir noch nicht, als du den Foto, Jugendfotopreis gewonnen hast, den deutschen.
Ja.
Vorher vielleicht noch so viel, du bist handwerklich relativ begabt.
Ja.
Kein Gespräch, das mit dir geführt wurde, in dem nicht wirklich einmal kurz darüber gesprochen wurde.
Ja.
Anerkennung.
Ja, danke.
Dass du zum Beispiel auch deine Möbel manchmal
zum
selbst
Teil,
baust.
Ja.
Was denn zum Beispiel?
Mein Schreibtisch, eine Kommode, ein Kaffeetisch, ein Beistelltisch, eine Einrahmung von einem Spiegel.
Na, das ist aber allerhand.
Ja, die Arbeitsplatte in der Küche eingesägt.
Na ja.
Muss man schon. Also das Ding ist, es sieht immer alles gut aus, aber wenn man das unter der Lupe angucken würde, würde man sehen, dass ich das eigentlich nicht gelernt habe oder auch nicht wirklich sehr sauber bin oder auch mal schnell ungeduldig werde und dann das da mit Silikon zuschmiert, das Loch in der Arbeitsplatte.
Also ich glaube, wenn du ein Treppenhaus für ein Krankenhaus bauen würdest, ne, dann würde man sagen, pass mal auf, lass uns da nochmal mit dem Statiker drüber gehen und das sollte ein bisschen genauer sein und lass mal das Silikon weg.
Ja.
Aber so für ein, ja, ich meine, für das, was du jetzt gerade beschreibst, das ist doch super und du bist völlig unabhängig von anderen.
Das stimmt.
Finanziell ist es super.
Ja.
Und du kannst deine Fantasie da rein
hauen. Das mache ich auch. Ich bin auch großer Design-Fan, aber dann oft leider zu geizig und baue die Sachen dann nach, die ich gut finde.
Ja, das. Ich habe nur geatmet, weil ich das gerne auch können würde.
Ja, das Learning by Doing. So.
Und natürlich auch gute Werkzeuge sind ja immer wichtig.
Das stimmt.
Du hast eine Stichsäge, du hast einen Akkubohrer und zwar gute wahrscheinlich, ne?
Ja, geht. Also der Akkubohrer, der muss, glaube ich, jede halbe Stunde aufgeladen werden, weil der Akku so kaputt ist.
Akkuschrauber, sagt
der
man, ne?
Der Akkuschrauber. Ja. Ja, Schrauber oder Bohrer gibt es ja beides.
Ah ja. Naja, Bohrmaschine?
Der Bohrer ist, genau, die ist nicht akkubetrieben, okay. Die ist mit einem
Schlagbohrer.
Schlagbohrer, ja, richtig.
Ja. Gut. Und das hast du, weil du dich schon früh dran getraut hast, als Kind schon, hast du diesen Heidenrespekt nicht, den viele andere Menschen wahrscheinlich haben.
Ja, und ich fand es, wir hatten einen sehr großen Garten früher, was sehr, also wahnsinnig Glück hatten, weil wir hatten eigentlich nur eine Mietwohnung und dazu hat aber einfach ein sehr großes Grundstück gehört, auf dem der Vermieter auch gewohnt hat oder der Sohn von der Vermieterin hat auf unserem Grundstück gewohnt in so einem kleinen Gartenhaus und war so ein sehr alter Mann, der auch ein bisschen gruselig war und merkwürdig und mich immer ermahnt hat, dass ich mein Kaninchen füttern sollte. Und der hat dann auch immer.
Dabei hattest du gar keine Kaninchen.
Doch, ich hatte Kaninchen. Das wäre noch gruseliger gewesen. Nee, und da habe ich dann immer Sperrmüll gesammelt und in diesen Garten geschafft und dort dann eine Hütte draus gebaut und so ein bisschen mein wilde Kerle-Traum gelebt. Ja, und da musste ich dann einfach lernen, wie man mit so Werkzeug umgeht, weil meine Mutter und mein Vater mir jetzt auch nicht das Baumhaus bauen wollten, auch keine Zeit dafür hatten. Und dann habe ich das selbst gemacht mit meinen Nachbarn. Die waren auch immer alle bei uns.
Hat deine Mutter damals schon im Krankenhaus gearbeitet?
Ja.
Heißt das, dass du und deine Schwester, ihr seid von der Schule nach Hause gekommen und wart dann mehr oder weniger erstmal euch selbst überlassen?
Ja, also tatsächlich, als meine Schwester geboren wurde, da war sie dann in Mutterschutz für 2 Jahre. Das war dann auch cool. Da war ich so 7 bis ungefähr 10, weil dann immer jemand zu Hause, wenn man nach Hause kam. Und danach war es dann wieder so, genau.
Und hast du das ausgenutzt, indem du Süßkram dir gekauft hast und dich vor den Fernseher gesetzt hast?
Ach, ich habe ganz viel geheult immer.
Wirklich?
Ja, ich bin immer nach Hause gekommen und war irgendwie
Gott,
so.
Oh Gott, das ist ja schlimm.
Ich hatte immer sehr viel Angst irgendwie. Ich hatte auch immer viel Angst, dass ihr was passiert. Oder dass sie nicht kommt, weil sie vom Auto überfahren wurde.
Oh Mann, weiß sie das?
Damals wusste sie das nicht, aber das habe ich ihr jetzt erzählt. Und jetzt ist sie so, warum hast du das nie gemacht?
Ja, sie hätte dich vielleicht beruhigen können.
Ja, ich habe auch, also alle ihre Mitarbeitenden dort auf Station kannten mich, weil ich immer dann zwischendurch angerufen habe auf dem Arbeitstelefon vom Station, auf dem Stationstelefon so, ist Mama noch da? Wann kommt sie?
Och Mann,
ich bin jetzt von der Schule zu Hause. Ja, und dann habe ich mich immer so ein bisschen reingesteigert in so ein bisschen so eine Angst, allein zu sein.
Naja, so sind wir alle unterschiedlich.
Ja.
Also, so bist du, so warst du.
Absolut, das ist doch okay. Nicht ausgenutzt. Ich habe Fernsehen geguckt, heimlich dann. was ich eigentlich nicht durfte,
naja,
Hausaufgaben machen sollte.
Das wird okay gewesen sein. Wir feiern Bergfest mit unserem Gespräch.
Ja.
Die Hälfte ist wirklich schon rum. Und wir befinden uns immer noch in so einem Baumhaus oder im Garten. Wie schön. Du hast die Black Eyed Peas mitgebracht. Boom, boom, pow. Wofür steht der Song?
Das ist der erste Song, den ich mir runtergeladen habe.
Legal oder illegal? Legal, alles klar.
Legal. Ja. Auf diesem Rechner, auf dem ich auch die Karaoke-Videos mit meiner Schwester gedreht habe. Und das war so das erste Mal dann fern vom Computer auch einen Song auf einem anderen Gerät zu haben. Ich glaube, so damals irgendwie auf einem Sony Ericsson-Handy war das, glaube ich. Oder ein iPod hatte ich dann noch nicht. Das war cool.
Radio 1. Hörbar Brust.
Der Schauspieler Maximilian Mund ist heute hier zu Gast. Er ist auch Regisseur, er ist auch Fotograf. In diese Genres machen wir gleich mal einen kleinen Ausflug. Aber vorher müssen wir noch deinen Werdegang bzw. deine ersten Schritte in puncto Film und Theater vielleicht so nachzeichnen. Müssen wir nicht, aber bietet sich an, da du ja jetzt hier bist. Also mit deiner ersten Digitalkamera hast du angefangen, so ein bisschen rum zu experimentieren. Du hast auch selbst Theater gespielt, hast du vorhin gesagt, im Thalia. War das dieser Jugendclub?
Genau, im Jugendclub am Thalia Theater in Hamburg. Genau, ich war, zur Fotografie bin ich tatsächlich durch Germany's Next Topmodel gekommen. Durch die ganzen Fotoshootings dort und war immer sehr, das hat mich total fasziniert, diese Welt von künstlich etwas herzustellen, künstliche Welten zu bauen. Gerade Christian Schuller, der eine Fotograf, der dort sehr häufig vorgekommen ist, der dann riesige Sets gebaut hat und die Models in verrückteste Kostüme gesteckt hat. Und es ging gar nicht mehr so sehr um Beauty und sondern so um so fast sowas Tim Burton-mäßiges, sowas Absurdes, Merkwürdiges, Großes. Und das wollte ich sehr gerne auch mal machen.
Du hast dir einen Fallschirm gekauft.
Ich habe mir einen Fallschirm auf eBay, auf Kleinanzeigen damals gekauft. Einen alten Armee-Fallschirm in so olivgrün. Und der wirklich riesengroß ist.
Wie lang sind die denn eigentlich? 5 Meter, 8 Meter, 10 Meter?
Ja, ich glaube 8 Meter. Und wenn man den dann aber so ausbreitet rund, ich habe das in keinem Raum ausgebreitet bekommen, auch im Garten.
Auf einem Feld wahrscheinlich,
ja,
oder wo?
Ja, wir sind am Ende auf dem Feld gegangen und dann war da ein bisschen Wind und dann ist der auch da reingeweht und ist der sofort so hochgeflogen.
Oh.
Wie so ein halber Heißluftballon schon fast.
Ja.
Gefühlt. Also es ist wirklich riesig, aber es waren sehr, sehr schöne Fotos, die dabei rausgekommen sind.
Würdest du klaustrophob sein, wenn das Ding über dich flöge?
Nee.
Du würdest dich da einfach wieder rausmuckeln.
Ja, aber das Gute ist ja auch, dass in der Mitte ein Loch drin ist, in so einem Fallschirm immer. Da strömt auch immer ein bisschen Luft raus, ich glaube, um so ein Gleichgewicht halten zu können, dass sich nicht alles darunter fängt.
Bist du schon mal Fallschirm gesprungen?
Zu meinem 18. Geburtstag habe ich einen Fallschirmsprung geschenkt bekommen. Und es war sehr schön, aber ich habe 2 Wochen vorher schon ein DIN A4-Blatt gefunden, wo das ausgedruckt war, dass ich einen Fallschirmsprung gebucht wurde von meiner Mutter. Und habe das auf ihrem Schreibtisch gefunden, weil ich irgendwas gesucht habe, ein Post-it oder so. Und habe das gesehen, war so, oh, nein, oh, wie toll, scheiße. Jetzt muss ich 2 Wochen darauf warten, dass es passieren wird, um dann so tun, als ob ich nicht damit gerechnet habe, dass es kommt. Weil wir sind dann an meinem Geburtstag in ein Auto gestiegen, waren so, wir fahren irgendwo hin. Und ich so, wo fahren wir denn hin? Ich bin ja so aufgeregt, mein Gott. Und dann war man diesen Fallschirm, ich so, oh, wow, ein Fallschirmsprung, wow. Und dann bin ich gelandet und dann stand die ganze Familie plötzlich unten. Die sind dann alle aus Mecklenburg-Vorpommern und so gekommen und waren dann da, erst da, als ich gerade gelandet bin wieder. Also die sind alle eine halbe Stunde später angereist. Und das war trotzdem sehr schön. Aber ich musste meiner Mutter dann auch gestehen, dass ich es schon wusste, nach dem Sprung. Also ich habe mich so gefreut, aber ich wusste schon seit 2 Wochen. Aber das war ein geiles Geschenk.
Ich glaube, dass 85% aller Fallschirmsprünge Gutscheine sind, Geschenke sind.
Weil sonst sich keiner traut, sich selbst
zu buchen. Weiß ich nicht. Entweder man kommt nicht auf die Idee.
Oder so.
Oder man traut sich nicht, genau. Ich glaube, das ist, ich glaube, diese liegt noch im Drucker, der Gutschein liegt noch im Druckergeschichte, die gibt es bestimmt. Die erzählen sich bestimmt. Okay. Und wie war das Gefühl? Du hast ja dann wahrscheinlich so einen Tandemsprung gehabt.
Ja,
ne?
Genau. Mit hinten jemandem drauf, zusammen. Ist jemand draufgeschnallt. Also man ist schon, es ist eine sehr klapprige kleine Maschine, mit der man hochfliegt und dann ist man da zu fünf drin mit fünf anderen, die das Geschenk bekommen haben. Und die alle sind so, was mache ich hier? Und dann sitzt da dieser Kant und dann die Beine baumeln aus diesem Flugzeug raus und es ist wahnsinnig windig und plötzlich schubst er dich von hinten und dann kannst du bestimmt 30 Sekunden lang erstmal nicht atmen, weil die Wind so doll in dein Gesicht schleudert, dass du, wenn du einatmest, das Gefühl hast, deine Lunge wird dann aufgeblasen und platzt. Deshalb hast du die ganze Zeit den Mund nur zu und atmest gar nicht ein und bist nur so. Und dann geht der Fallschirm auf und plötzlich mal so, ach, ja, jetzt hänge ich hier. Und dann ist es ganz schön, aber eigentlich ist der coole Moment dieses Fallen. Wenn man dabei noch atmen könnte, wäre es noch cooler.
Und hast du dich erinnert gefühlt an diese Träume, die.
Meine Geburt.
Nein. Aber wir träumen ja in der Regel oft, ne, dass wir fallen. Ne? Also wir kommen nie hart auf. Das ist das Interessante an diesen Träumen. Aber
ich habe noch nie vom Fallen geträumt. Ich träume nur immer davon, dass ich versuche zu fliegen und es nicht schaffe.
Das ist ja deprimierend.
Ich träume ganz oft verliere ich in meinen Träumen. Das ist wirklich deprimierend. Deshalb gewinne ich so viel im echten Leben.
Dass du redest hier gerade, du bist in so einem Glückskeks-Modus oder was ist das hier gerade?
Nee, aber ich habe ganz oft einen wiederkehrenden Traum von, ich bin auf einem Hexenbesen.
Nee, komm,
versuche
jetzt,
zu laufen und abzuheben.
Nee,
wirklich. Ich war riesiger Bibi Blocksberg-Fan auch und auch von den alten Filmen von Hermine Hundgeburt, die diese Original-Bibi Blocksberg-Filme gemacht haben mit Katja Riemann und wirklich ganz krass auch meine Kindheit geprägt haben, weil ich großer Fan bin von Kinderfilmen, die nicht nur so weichgespült sind und so glänzen und leuchten, sondern die Filme, die so ein bisschen sowas Erdiges haben, sowas Roughes und sowas nicht so plastisch. Und das, finde ich, hatten auch diese Bibi Blocksberg-Filme, die hatten was sehr, auch mit der Mutter von Moritz Bleibtreu, die ja da Walpurgia gespielt hat, die haben sowas
Charakter auf jeden Fall.
Ja, Charakter einfach, genau. Und nicht so auswechselbar. Das mochte ich sehr gerne. Deshalb habe ich immer davon geträumt, dass ich auf dem Hexenbesen sitze und versuche abzuheben. Und ich fliege dann immer so für 2 Sekunden und falle dann auf die Fresse.
Das ist dein Traum?
Ja, ein wiederkehrender Traum.
Nie länger als 2 Sekunden?
Nee. Immer so ein Versuch
von Und versuchst du vom Boden aus zu starten? Vielleicht solltest du dir mal eine Anhöhe suchen.
Vielleicht
im Traum,
von der Klippe
nur im Traum.
Springen, ja.
Bitte verstehe mich nicht falsch, aber ja.
Vielleicht. Ich würde auch gerne luzides Träumen lernen. Das finde ich sehr spannend.
Kann man das, ja?
Ja, das ist ja so, wenn du träumst und dir irgendwann bewusst wirst darüber, dass du träumst und trotzdem aber schlafen bleibst, dann kannst du ja alles machen in deinem Traum. Und es fühlt sich aber alles real an. So wie sich auch manchmal im Traum ja Schmerzen real anfühlen.
Oh
oder
ja.
Dass man auf Klo muss, sich sehr real anfühlt. Mhm. Und man zum Glück dann aufwacht, bevor es passiert ist.
Das finde ich, da denke ich so manches Mal, und ich glaube, da nicken jetzt auch innerlich sehr viele Zuhörende, dass man, wenn man dann nachts da sitzt, todmüde, irgendwie zum Klo geschafft hat und mal kurz pullert oder was auch immer, dass man denkt, danke Gehirn.
Danke, dass ich aufgewacht bin.
Danke Gehirn, dass du das jetzt nicht eingebaut hast in irgendeinen Quatsch.
Ja, absolut. Ich habe auch schon öfter geträumt, dass ich wirklich sehr dringend pullern muss.
Ja.
Und sogar schon aufs Klo gehe im Traum.
Siehst du, und da fängt es an, gefährlich zu werden.
Und zum Glück aufwache und wäre so.
Oh, gerade noch so eben.
Zum Glück nicht laufen lassen.
Kommt alles.
Ja.
Wenn du erstmal 30 bist, wenn du erstmal
alt Gott,
bist,
dann
ist das alles nur noch eine Frage der Zeit. Das glaube ich mal. Okay. Und gibt es einen anderen Traum, der wiederkehrt?
Ich habe als Kind sehr oft von Hexen geträumt, die mit ihren langen Nasen durch meine Matratze stechen. Die unter meinem Bett sitzen.
Ich glaube,
du glaubst mir nicht.
Also ich glaube, dass du einfach gut erzählen kannst. Ich halte dich auch für einen guten Regisseur und ich halte dich für jemanden, der tolle Fantasie hat. Und bei der Vorstellung, dass von unten diese Hexennasen, diese langen Nasen.
Durch die Matratze gestochen sind immer. Und ich liege da drauf und diese Nasen kommen durch die Matratze durch. Ich fand das immer, weil ich habe Hexen geguckt damals. Und das war eine Nummer zu krass, fand ich. Für einen Kinderfilm der ein bisschen morbider ist. Weil
ich
habe
den
war
nicht
schon,
gesehen, ja.
Also das ist wirklich extrem, wo sich die Frauen dann so die Haut runterreißen und dann kommt da so eine ganz buckelig mit so ganz vielen lauter kleinen Haaren, die auf der Haut überall sind und so ganz viele Warzen und lange Nasen und lange Zähne und Finger und die essen dann diese Kinder.
Oh Gott, was?
Nee, die verwindeln die Kinder in Mäuse und dann essen sie sie.
Verwindeln, hast du gesagt. Verwindeln das finde ich total schön als Wort. Ja, aber das ist doch auch nicht viel besser, wenn man erst als zu einer Maus wird, um dann von so einer Scheißhexe gefressen zu werden.
Aber der ist wirklich krass, der Film, Hexen.
Und das hat dich, naja, das ist genau der Punkt.
Warum die das nicht machen mit Kinderfilmen.
Das ist genau der Punkt, der sich dann einfach auch nicht verändert. Jetzt wird es kurz ein bisschen cheesy wahrscheinlich, aber das so zarte Kinderseelen, das ist jetzt wirklich, ich meine es völlig unironisch. Ich habe mal als, ich kann, keine Ahnung, vielleicht war ich 5, vielleicht war ich 6 oder 7. Ich fand es immer toll, wenn ich heimlich irgendwie mit Fernsehen gucken konnte, wenn die dachten, ich schlafe schon und dann habe ich mich irgendwie irgendwo hingeschlichen und dann hatte meine Mutter hatte noch einen Fernseher in der Küche, so einen kleinen und wenn der dann lief und sie war in einem anderen Zimmer und ich konnte dann von meinem Kinderzimmer aus heimlich gucken, so um die Ecke, so klein am Boden. Und da habe ich nämlich mal eine Szene gesehen, wie ein, ich glaube, es war eine Vergewaltigungsszene. Also ich weiß noch, dass es sich um ein Paar handelte und der Mann war irgendwie in der Stadt und die Frau war allein im Haus und dann kamen so 2, 3 Typen. Und ich weiß, dass ich diese Szene ganz lange nicht, ich bin da ganz lange nicht mit klargekommen. Also ich habe das ganz, immer wieder habe ich daran gedacht.
Ja.
Und ich habe mich dadurch nicht direkt bedroht gefühlt. Man kann das, ich konnte, war zu jung, um es zu reflektieren. Ja. Ich kann es nicht einordnen. Aber das ist das, was diese verstörenden Szenen hinterlassen. Ja. Ne? So komische Kratzer auf der Seele, wenn man so will. Wie bei dir eben auch in diesem Fall.
Ja.
Und das, wenn man das jetzt irgendwie mal hochrechnet auf das, was Kinder und auch kleine Kinder heute alles sehen, womit sie wirklich konfrontiert werden. Früher waren es so Grimms Märchen, brutal, grauenvoll und so. Aber heute ist das ja auch alles visualisierbar. Heute gibt es auch Videos davon und Bilder und Fotos und
Das stimmt, es wird manchmal unterschätzt, was da in so ein System reinkommt und dann bleibt.
Was bleibt, ganz genau, weil ein Kind eben auch nicht sagt, du, sorry, aber das war jetzt echt gerade eine Nummer zu krass, sondern ein Kind sagt einfach gar nichts.
Ja.
Und dann halt das irgendwie so am nächsten Tag vielleicht auch erst wieder oder so und dann, ja. Okay, wie gut, dass wir so groß geworden sind. Ne?
Ja.
Ich meine, du wusstest jetzt bald 30, das wird nicht leicht, das sage ich dir gleich.
Das stimmt. Bald pulle ich mir einen im Bett.
Ja, naja, das haben wir noch ein bisschen Zeit. Danny Elfman hören wir jetzt. Alice's Theme.
Das ist ein Soundtrack von einem Film, ja. Alice in Wonderland.
Ach, guck mal.
Mhm. Von Tim Burton.
Ach, Regie da sind geführt. Wir. Verstehe, ja.
Ja, es ist ein sehr, 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 sehr schönes, sehr, sehr schönes Theme oder Titelsong, der für diesen Film geschrieben wurde von Danny Elfman. Ich finde seinen Namen auch fantastisch. Elfman. Mhm. Es hat was sehr Elfenhaftes. Und ich war oder bin immer noch auch ein großer Fan von so Elfengeschichten und von so.
Warst du schon mal in Island?
Nee, eigentlich müsste ich schon längst in Island gewesen sein. Ich habe auch schon etliche Reiseführer von Island geschenkt bekommen. Weil
aber noch keinen Gutschein im Drucker gefunden.
Richtig. Hm. Und das bezahle ich ja nicht selber darüber. Das soll auch sehr teuer sein.
Vielleicht könnte dein Lebenspartner mal darüber nachdenken.
Das
was
stimmt,
er dir zum
mich
Geburtstag
nach Island
könnte.
Entführt. Ja, ich glaube, ich würde sehr gerne immer nach Island und es gab damals eine Buchreihe, die Spiderwicks, die Geheimnisse der Spiderwicks hieß das, die habe ich als junges Kind gelesen und das war auch so eine schöne Mischung aus bisschen gruselig, bisschen merkwürdig und Elfen, die nicht große Glubschaugen haben und wahnsinnig schön sind, sondern die so ein bisschen knorkelig, ich weiß nicht, ob es das gibt, das Wort, aber so ein bisschen wie so Tanzzapfen merkwürdig aussehen und jetzt nicht wahnsinnig schön, sondern die bestanden dann zu Teilen aus Blumen, Blüten und aber auch Ästen und waren halt so ein bisschen
knorkelig.
Mhm. Und das mochte ich sehr gerne. Und daran erinnert mich auch immer wieder dieser Song.
Maximilian Maximund ist heute hier zu Gast. Er ist ehemaliger Fotograf, muss man sagen. Du fotografierst nicht mehr, ne?
Leider nicht.
Du hast aber 2015 den Deutschen Jugendfotopreis gewonnen. Und das auch nur noch mal als Reminder. Es gibt extrem viele Preise nach wie vor, die ausgelobt werden. Nur wenn dich niemand darauf aufmerksam macht, dann weißt du da auch nichts von.
Also, das stimmt.
Wenn sie feststellen, wenn sie selbst vielleicht ein Talent haben oder eine Leidenschaft oder feststellen, dass ihre Kinder, Freundinnen, Freunde, wer auch immer, besonders gut ist oder besonders gerne bestimmte Dinge macht. Also gerade so Fotopreise, da gibt es manchmal tolle Sachpreise, die man auch gewinnen kann, ne? Schöne Kameras und so weiter. Da, ich glaube, es gibt sogar eine Seite, wo so Preise präsentiert werden. Podcast-Preise gibt es ja zum Beispiel auch, ne?
Ja, leider gibt es die Preise hauptsächlich nur für kreative Werke.
Was?
Preise allgemein werden sehr viel für kreative Werke verliehen.
Ja, was soll das denn jetzt heißen, wenn ich sage, es gibt auch Podcast-Preise und du sagst dann, leider gibt es das nur für besonders kreative Werke. Was heißt das denn?
Ne, das ist zum Beispiel soziale Berufe. Kannst du sagen, besonders Podcasts gehören ja auch zu kreativen Werken. Ich
habe mich sofort angegriffen. Ja, das ist richtig. Das ist ein guter Ansatz, stimmt.
Oder?
Also diese Gesellschaft steht auf den Säulen derer, die genau diese Jobs machen, ganz im Ernst. Und ja gut, wie könnte man da?
Ja, so wie bestes Foto ist, bester Taxifahrer, beste. Ja,
wie machst du es beim Krankenhaus? Damit hast du doch eben, das Beispiel hast du doch gerade genannt.
Ja, vielleicht muss dann, ja, das Werk kann man, das Schöne ist ja, im Kreativberuf gibt es oft so ein Werk, was beurteilt werden kann. Das ist einfacher als eine Tätigkeit zu berichten, zwischenmenschliche Tätigkeit. Das ist ja was Fortlaufendes, ein Gefühl, eine Atmosphäre, die kann man so schlecht bewerten.
Ja, früher gab es so Mitarbeiterinnen des Monats, so im Bauhaus oder sowas.
Richtig.
Aber du hast völlig recht, nochmal zurück zu diesem, nämlich genau da, wo, wenn wir da landen, und zwar wir alle, die Zyniker und die ganz Linken und die ganz Rechten und die völlig unpolitischen Menschen, wenn wir da landen, hoffen wir, dass wir auf jemanden treffen, der empathisch ist, auf jemanden, der uns vorsichtig anfasst, wenn wir in so einem Krankenhaus liegen, jemanden, der uns Mut macht und der uns vielleicht über die Stirn streichelt oder über das Haar und jemand, der das Fenster aufmacht, weil es gerade zu stickig ist oder so. Und diese Menschen müssten, also jetzt angemessen bezahlt, also sowieso, aber irgendwie müsste man sich ausdenken können, wie die zudem auch nochmal ausgezeichnet oder belobt
werden. Was ich ganz süß finde, ist, mein Freund sagt, manchmal bedankt er sich bei so im Supermarkt an der Kasse, weil er irgendwie auffällt, war ein netter Augenkontakt oder war nett gesprochen, dann sagt er nach, oh, vielen Dank für heute. Mhm. Und finde ich immer so, oh. Manche wissen, mein Gott, bist aber auch kitschig, aber dann bin ich so irgendwie sehr schön.
Nein, also wenn ich das sagen darf, ich habe bei deiner Generation jetzt beobachtet, dass das häufig als Übergriffigkeit bezeichnet wird, wenn man Menschen einfach so anspricht oder ich bin zum Beispiel eine Übergriffige. Ja?
Ja.
Ich glaube, für meine Generation bin ich schon übergriffig, aber für deine bin ich extrem übergriffig. So. Ich bin jemand, der sich aktiv einmischt. Und das kann dann auch passieren, dass ich eine Situation falsch einschätze. Also, dass meine Hilfe gar nicht gebraucht wird. Aber ich habe das Gefühl, dass genau Menschen, die ungefähr in deinem Alter sind, ich habe gehört, du wirst bald 30.
Ja.
Schrecklich, ja, furchtbar. Naja gut, damit bist du fast schon zu alt dafür, aber dass sich so Leute so zwischen 20
junge
und 30,
Menschen,
junge Erwachsene, da häufig unwohl mitfühlen, wenn man wildfremde Menschen, wenn man da irgendwas kommentiert.
Ja.
Ja?
Ja, es kommt auch auf die Art an, wie es kommentiert wird, glaube ich. Aber ja, man möchte auch selbstständig sein und man möchte nicht bevormundet werden, das passiert schon, ja.
Das liegt doch immer im Ermessen der einzelnen Person, ob es jetzt ein Einmischen ist oder ob es eine Hilfsbereitschaft ist.
Absolut.
Ich finde auch, dass viel zu wenig Leute von sich aus um Hilfe bitten. Ne? Also
das
du merkst,
stimmt.
Du kriegst dieses Fahrrad jetzt hier nicht alleine hoch oder runter oder du lädst irgendwas in den Kofferraum oder es gibt so viele Situationen, in denen man irgendwie Hilfe braucht. Und ich würde dafür jetzt an dieser Stelle gerne plädieren, dass Sie, wann immer Sie das nächste Mal in so eine Situation kommen, einfach mal jemanden ansprechen. Weil in den meisten Fällen können Sie davon ausgehen, dass das Gegenüber Ihnen hilft. Und dann hat man so ein Win-Win.
Absolut. Vor allem, wenn man angesprochen wird. Ich glaube, man muss die Leute ansprechen. dann helfen sie auch gerne. Mhm. Sonst ist so eine Hemmschwelle von, das ist deren Leben, ich soll mich da nicht einmischen.
Da ist
warum
soll
ich mich jetzt einmischen?
Da ist es wieder. Man kann sich da auch mal einen Korb holen, mein Gott. Und
ja, das stimmt.
So.
Aber wenn man angesprochen wird, wird eigentlich schneller geholfen als.
Ja, ganz genau.
Aus dem Reflex.
Es ist so angenehm, mit dir so ein bisschen zu paragliden, so kommt es mir vor. Aber ich muss
zurück
mir,
zum Jugendfotopreis.
Ich muss mir aber vorwerfen, dass wir kaum über deine Arbeit gesprochen haben bis jetzt. Wir haben Gott sei Dank noch Zeit, das nachzuholen. Ich verspreche, nach dem nächsten Song wird das auf jeden Fall, werden wir nur noch darüber reden. Aber noch ganz kurz zu diesem Jugendfotopreis. 500 Euro hast du damals gewonnen.
Ja.
Das war, du warst damit der Gewinner deiner Altersgruppe zwischen 16 und 20. Und ich habe mir mal angeguckt, was du da eingereicht hast. Das waren ja Fotos, die du wahrscheinlich größtenteils mit Selbstauslöser,
ja.
Also Collagen jeweils. Ne? Du hast dich als Person oder sogar Personen.
Ja.
Einmal bist du, glaube ich, die Gebrüder Grimm.
Genau.
Bist du das?
Ja.
Ne? Vor einem Wald. Einmal bist du eine Merkel mit der Raute vor dem Bundestag oder irgendeinem Regierungsgebäude.
Ja.
Einmal bist du
ein Gartenzwerg
und dann bist du
der Bruder Kuss.
Du bist nicht beide, da ist noch eine zweite Person dabei.
Doch, das bin
das
ich auch
beides.
Bist du
auch, du küsst dich selbst.
Ja, ich küsse mich selber.
In Montage.
Ja.
Das Thema war Mein Deutschland, glaube
genau.
ich.
Genau,
so,
was ist Mein Deutschland?
Was würdest du heute für Motive wählen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Wir spielen erstmal Musik.
Ja.
Bis eben warst du noch so spontan.
Wirklich,
so,
und jetzt
so sprühend und jetzt. Adele, Someone Like You, warum?
Das war der erste Song, zu dem ich vor Liebeskummer geweint habe. Wo ich überhaupt das erste Mal Liebeskummer hatte. Aber eher aus einem freundschaftlichen Kontext Liebeskummer war es. Es war platonischer Liebeskummer. Weil ich gemerkt habe, dass sich Freundschaften entfernt haben, so 16, 17, wo dann man sich für verschiedene Wege entscheidet. Das hat richtig doll wehgetan, so zu merken, die allerbeste Freundin will jetzt mit anderen Menschen abhängen, findet einen selber gar nicht mehr so cool, will auf Partys gehen, will das Leben leben und man selber ist noch gar nicht so weit und ist plötzlich zu kindisch oder noch zu kindlich für diese Person. Und dann habe ich geheult und habe währenddessen ein Teelicht, ein Windlicht für sie gebastelt zu ihrem Geburtstag, die letzte Geburtstagsfeier, wo ich von ihr eingeladen war. Und habe ein altes Foto von uns beiden ausgedruckt, das laminiert und dann in so ein Glas gesteckt und dann eine Kerze rein, wo man dann so das Bild drumherum sehen konnte. Und dazu geheult.
Ich glaube, dieser Kummer, der von den wenigsten Menschen als Liebeskummer bezeichnet wird, aber der dich auch schon das erste Mal erwischt, während du im Kindergarten bist
ja.
und du die Einzige bist, die nicht auf einer Geburtstagsparty zum Beispiel eingeladen wird oder so, ne? Ist mir nicht passiert. Nein, das meine ich jetzt völlig ernst, aber dieses Herzbrechen, das können auch
ja.
Freundinnen und Freunde,
super,
wenn sie unsensibel sind oder wenn man eben auch merkt, was du gerade beschrieben hast, dass man sich auseinandergelebt hat,
ja.
dass man unterschiedliche Interessen hat. Manchmal kommen Beziehungen dazwischen, plötzlich hat deine Freundin, deine beste Freundin einen Typen und die sind irgendwie völlig weg oder man mag sich nicht und plötzlich
ja.
muss man jemanden so loslassen. Das ist echt traurig. Dann weinen wir jetzt, ich meine, dieser Song ist schon ohne Geschichte.
Aber wirklich.
Sehr traurig.
Ist auch sehr, ist ordentlich.
Das machen wir jetzt kollektiv.
Drauf, ja. Und dazu gibt es diesen schönen Satz, irgendwann ist der letzte Tag, an dem du mit deinem besten Freund im Garten spielst.
Mhm.
Das war dieses eine letzte Mal im Garten zusammen zu spielen und dann waren vielleicht die Sommerferien oder man ist weggezogen oder man ist in andere Klassen gekommen und hat nie wieder in diesem Garten gespielt.
Maximilian Mund, der Schauspieler und Regisseur, ist heute hier zu Gast. Es gibt eine Reihe, heißt es,
ja.
glaube ich. Ein Fall für Conti. Und Conti ist in dem Fall Desiree Nosbusch.
Ja.
Und Desiree Nosbusch ist Anwältin und du bist
ihr Assistent.
Ihre rechte Hand.
Richtig.
Ihr Assistent.
Das ist richtig. Das ist ein Anwaltsdrama, Krimi, Fernsehfilm, in dem es um Conti geht und die Staatsanwältin Henry Mahn, gespielt von Malaya Takeda.
Tolle, tolle Schauspielerin.
Ja. Und es ist total schön, auch hinter der Kamera sind sehr viele Frauen beteiligt, gerade in der Produktion. in diesem Ensemble zu sein und einfach zuschauen zu dürfen. Es gibt nicht so viele Szenen mit mir, aber die Szenen, wo ich da bin, darf ich auch einfach sehr viel oft zuschauen und meinen Kolleginnen bei der Arbeit zuschauen, gerade im Gericht, weil im Gericht habe ich leider nicht so viel zu melden als Azubi oder als rechte Hand, aber darf dann den beiden Anwältinnen dabei zusehen, wie sie sich nicht bekämpfen, aber auf zwei verschiedenen Seiten stehen.
Ja, Mark Waschke ist ja eine der Hauptfiguren. Und das macht er auch wirklich ziemlich gut. Desiree Nosbusch ist seine Anwältin. Es geht um einen Banküberfall. Es geht um ein Doppelleben, das Mark führt. Und wie du schon angedeutet hast, ich hätte mir gewünscht, dass deine Rolle ein bisschen größer ist. Man wartet förmlich darauf, wann kommst du denn jetzt?
Wann kommt
endlich?
Mein Einsatz?
Ja. Apropos Einsatz, es ist mehr als Einsatz, aber einer der Sätze heißt: Stolpe hat das Protokoll für den Tattag vorgelegt. Weißt du das noch?
Tattag.
Ja. Das hast du auch genommen, dieses Wort, und das einmal kurz in die Luft geworfen.
Ist denn ein Tattag?
Ja, der Tattag. Ja. Gut, also seit dem 19. in der ZDF-Mediathek, da es ein Podcast ist, müssen Sie das jetzt selbst auseinanderklamüsern, je nachdem, wann Sie dieses Gespräch hören. So, dann nächstes Jahr, wie du schon gesagt hast, How to Sell Drugs Online Fast, Staffel 4.
Ja.
Dann gibt es eine Serie, die heißt Pumpen.
Ja.
Da führst du Doppelregie mit deiner ehemaligen Mitbewohnerin.
Genau, mit Annalena Schwing habe ich Regie geführt.
Für 5 Episoden?
Für 5 Episoden, genau. Mhm. Für Folge 11 bis 15. Das war auch cool, jetzt mal so in das Regiebein oder ins Regie-Game einzusteigen und so einen richtigen Auftrag zu haben. Wir haben vorher immer sehr eigene Projekte realisiert, selbstgeschriebene Sachen, selbstentwickelte Sachen. Und hier in ein Projekt zu kommen, was wir nicht geschrieben haben, wo wir reingesetzt wurden, wo schon ein Cast stand, wo schon eine Bildsprache gesetzt wurde von den vorherigen Regies, das war auch eine Herausforderung, sich anpassen zu müssen. Gerade wenn man herkommt von alles selber machen, alles von Grund auf machen und da so einen richtigen Job auszuführen.
Und wir können kurz über I'm a Mermaid sprechen.
Ah, ja.
Das ist ja auch ganz interessant. Das habe ich mir auf Instagram angeschaut. Geht aber auch auf YouTube, ne?
Geht auch auf YouTube, genau.
Ein fast 10-minütiger Film,
genau,
den du über dich selbst gedreht hast.
Genau, ich habe zusammen mit der Regisseurin Linda Klinkhammer, die wurde von Netflix beauftragt, ein Porträt über mich zu machen. Und das war total cool, weil Linda, die Regisseurin, hat sich dann mit mir getroffen und war so, ja, wer bist du und wie möchtest du dich mal darstellen? Was würdest du gerne über dich erzählen? Und dann haben wir zusammen ein Konzept erarbeitet und waren der Start einer Reihe, von der es mittlerweile 3 Filme gibt. Es gibt auch eins über Bless Armada und Ruby Ophée, die jeweils ein Porträt über sich machen durften, dann zusammen mit der Linda. Und in dem Film habe ich gedacht, ich möchte über mich erzählen, während ich zu einem Meermann werde.
Mermaid, also
I'm a Mermaid.
M-A-T-E hinten geschrieben,
genau.
Und nicht M-A-I-D, genau.
Genau, eine andere männliche Form einer Mermaid, einer Meerjungfrau. Und das hat echt viel Spaß gemacht, sehr abstrakt und kreativ so ein klassisches Interviewporträt bildlich umzusetzen und am Ende zu einem Meermann zu werden.
Interessant. Also wirklich, du liegst ja dann auch mit so einem Fischschwanz in der Badewanne. Aber es ist toll, auch diese Szene, in der du deine Mutter synchronisierst.
Ja.
Ist das die Stimme deiner
Meine
Mutter?
Meine Oma.
Deine Oma ist das. Ah, okay. Finde ich sehr abgefahren. Also im Sinne von, ich konnte es nicht genau einordnen, aber es war auch nicht so drüber, dass ich dachte, Leute,
aha,
weil wenn du denkst, ist das jetzt so ironisch gebrochenes Arthouse? Nee, das war schon gut. Also man hat dich erkannt und dann eben auch Lob an die Regisseurin, die sich offenbar so weit zurückgenommen hat, dass man merkte, dass du deine Ideen da so weit reinbringen kannst, dass du dich wohlfühlst damit und dass man dich da wiedererkennt, ja.
Ja, und am Anfang war das so ein Gespräch, wie wir es geführt haben, und dann hat sie das transkribiert und hat gesagt, das finde ich spannend daran, und dann haben wir zusammen gesagt, ja, wie könnten wir das denn dann bebildern? das, was ich spannend fand.
Ja, das steht dir jetzt auch noch bevor, das erfährst du jetzt erst.
Wir drehen jetzt.
Genau, wir drehen jetzt gleich. Also das, was wir als Gespräch jetzt geführt haben oder als Gespräch in Anführungsstrichen.
Hörbarust,
müssen wir gleich noch, genau, sehbar.
Sehr gut.
Sehr sehbar wird das dann heißen. Oh sehr Mann, klar. Ey, wenn man so versucht, lustig zu sein.
Aber sehbar doch, das finde ich gut. Ich habe es immer, hörbar habe ich die ganze Zeit nicht verstanden bis jetzt.
Das geht auch Leuten mit dem Wort Tatort zum Beispiel so, dass sie denken, das heißt Tatort. Ja. Tatort. Also habe ich ein paar Mal schon gehört, dass sie gar nicht realisieren, was das dann heißt.
Tatort, ja. Hm. Ich dachte an Bar, habe ich an eine Bar gedacht, wo man trinkt.
Ja.
Eine Hörbar. Total.
Ja, ich bin kein Fan dieses Namens, aber es gibt ihn jetzt seit 23 Jahren. Und es gab schon mal jemanden, der dachte, ich heiße Hörbar mit Vornamen. Also das war jemand, der skandinavisch stämmig ist, der wirklich dachte, ich heiße Hörbar Rust.
Hörbar Rust, ja, schön.
Gut, es gab die Hörbar auch schon im Fernsehen, im RBB. Ah. Leute, ganz ehrlich, ich verstehe bis heute nicht, warum wir das nicht wieder machen. Das kostet kaum Geld und wir könnten das so toll machen. Und ihr seht doch, was ich für tolle Gäste habe. Wo ist das Problem?
Ja.
So. Gut, wir machen jetzt nochmal, zwei Songs stehen noch aus.
Ja. What von Body Bill? Ja.
Ja.
Der ist auch sehr, sehr moody, der Song, und sehr
moody?
Moody, moody. Und so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen wie Pollen, die durch den Wald fliegen. Da muss ich immer dran denken, wenn ich den Song höre.
Mhm.
Und dann kriege ich sehr doll Heuschnupfen und kriege kaum Luft und meine Augen schwellen an. Aber daran denke ich nicht. Ich denke nur an die Pollen, die durch den Wald fliegen. Mhm.
hörbar@radio1.de, wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, ist das die richtige Adresse? Das wirklich Interessante am Medium-Podcast ist ja auch, dass es eben nicht hermetisch abgeschlossen sein muss, sondern dass man einfach spürt, da findet auch das Leben noch statt. Es ist Freitagnachmittag in der Hauptstadt und der Himmel ist voller Hubschrauber. Bist du schon mal Hubschrauber geflogen?
Nee.
Also nicht selbst, aber was?
Nee, auch nicht. Ich war noch nie in einem Hubschrauber.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf dein Selbstbild kommen,
ja,
das sich sicherlich dadurch verändert haben muss, wie das so ist, als, das ist jetzt der Hund, keine Ahnung.
Das ist koreanische Essen.
Nee, das koreanische hast du gegessen, mein Freund, nicht ich. Wie das wohl ist, quasi von einem Tag auf den anderen, nein, so ist es ja nicht, aber so eine Serie, die in Deutschland erfolgreich ist, dann auch noch in einer, wie du vorhin schon angedeutet hast, verhältnismäßig breiten Zielgruppe.
Ja.
Also auf jeden Fall deine Alterskohorte, aber durchaus auch meine und all in between. Und dann aber auch noch 190 Länder weltweit. Vielleicht sind inzwischen sogar noch neue 93, hinzugekommen. 193. Also so, dass im Zusammenhang mit deiner Vorstellung durchaus so Worte fallen wie weltweit bekannt durch. Weltweit bekannt durch.
Ja.
Nein, das ist, bitte sag, was da schön dran ist, und sag, es wird auch Nachteile geben, zum Beispiel möglicherweise ein gewisser Erwartungsdruck, kann ich mir vorstellen.
Ja, also bisher, glaube ich, hat es nur schöne Teile für mich gehabt.
Das ist gut.
Weil ich jetzt auch ein relativ introvertierter Mensch bin. Ich gehe nicht so viel raus. Ich bin jetzt keiner, der unbedingt gerne feiern geht und so. Deshalb, ach du Mäuschen, stört es mich auch nicht, wenn ich erkannt werde im Alltag und jetzt nicht im Exzess erkannt werde, weil der Exzess passiert halt nicht so oft, vielleicht einmal im Jahr. Und Exzess ist dann mal zwei Drinks, ein bisschen betrunken sein. Und es ist mir auch schon, also ich wurde schon mal in Los Angeles erkannt, als ich dort im Urlaub war, oder in Frankreich oder in Italien und in Spanien. Und es ist einfach, wenn ich dem kleinen Maxi das jetzt erzählen würde, es wäre, glaube ich, unglaublich, weil ich schon immer so ein bisschen auch davon geträumt habe, von, das hört sich jetzt blöd, aber so eine Bestätigung oder so eine Anerkennung oder so. Es hat sich gelohnt, dass man immer so war, wie man war und dazu gestanden hat und nicht alle das toll fanden und Freunde sich abgewendet haben, weil denen das zu langweilig war oder zu blöd war oder zu weird war. Und das ist schon was total, ich bin auch so ein bisschen so ein Fanboy. Und ich habe auch gucke oft auch Interviews von Leuten, die ich toll finde in Serien oder so und weiß dann ganz, ganz viel über deren Leben und habe das auch schon früher gemacht und zum Beispiel war eine davon, war Jella Hase, die ich ganz, ganz toll fand.
Oh ja, die ist auch wirklich toll.
Und die habe ich mal bei Lollipop Monster zum ersten Mal gesehen, das war so ein Arthouse-Film, den hat sie noch vor Fuck You Goethe und sowas gemacht und den hatte ich auf YouTube gesehen, irgendwie ist der auf YouTube hochgeladen worden, dieser Film. Und war so, boah, was für ein toller Film und dass sowas in Deutschland passiert und wer ist diese Jelle Hase und wow. Und dann irgendwann kam Fuck You Goethe, der erste Trailer raus und ich war so, wow, jetzt macht sie auch so kommerziell voll groß, die wird jetzt bestimmt voll groß werden und bin dann zu einer Premiere in Hamburg in einem UCI-Kino gefahren von Fuck You Goethe und wollte unbedingt ein Autogramm von Jelle Hase haben. Und dann kam nur Elias Mbarek und Jelle Hase war nicht da. Ich wollte aber von Jelle Hase unbedingt dieses Autogramm haben. Und es ist dann nie dazu gekommen und dann hat Jelle Hase mir auf Instagram geschrieben, als die erste Staffel rauskam, dass sie das ganz toll fand und tolle Arbeit und es war so ein krasser Moment,
ja,
einfach so,
ja, toll,
was so wirklich unnahbar toll und so weit weg geschienen hat immer, dass das plötzlich, dass die Leute sich bei einem melden, das ist einfach, ja.
Wobei einem dann ja auch klar wird, auf so einer anderen Ebene, na, das mag ich auch immer hier, wenn ich mich mit Menschen unterhalte. Natürlich haben die meisten Menschen, die mir gegenüber sitzen, eine gehörige Portion Charisma und Charme und haben auch möglicherweise schon sehr viele interessante Persönlichkeiten kennengelernt und haben auch in der Regel ein großes Talent, haben aber auch andere Menschen, ne? Hat auch ein Neurologe, hat auch mal eine Zeitungsverkäufer und es ist einfach so.
Ja.
So. Letztendlich ist das ja auch die Projektion, die man so hat. Ne?
Absolut.
Also Jella Hase, ja, denkt jetzt so, oh Mann, ey, das war Maxi. Ja. Maxi hier im Mund. Und du denkst so, oh, das ist Jella Hase. Es ist natürlich auch das, was man, was das Gehirn damit macht. Und, aber es ist ja auch schön.
Ist es, absolut. Ja, deshalb, also ich bin gerade, kann ich nur
schön
von positiven Dingen erzählen.
Dann lass uns jetzt auf jeden Fall negativ dieses Gespräch beenden.
Sehr gut.
Ja, damit wir hier nicht noch
als ich Orlando Bloom getroffen habe.
Ja, genau, stimmt. Orlando Bloom haben wir noch gar nicht erwähnt.
Nee, das war aber auch nichts Negatives. Ich durfte Orlando Bloom die Hand schütteln.
Ihr habt in Budapest gedreht,
ja,
ne? Das ist ein, war das ein Hollywood-Film?
Das war, ja, das war ein Hollywood,
eine
so
amerikanische
ein
Produktion, ja, genau,
genau. So ein PlayStation-Verfilmung.
Gran Turismo.
Genau, so ein Autorennen-Film. Mhm. Hatte ich 7 Drehtage und ich glaube, ich bin 3 Sekunden im Film zu sehen. Hab sogar einen Satz und durfte Orlando Bloom die Hand schütteln.
Mhm.
Das war auch krass. Das war schon ziemlich cool. Einfach eine geile Erfahrung, an so einem Set zu sein, was so komplett andere Dimensionen hat als so ein deutsches,
ja,
Set.
Ja, das glaube ich.
Und da so ein Hollywood-Star vor sich stehen.
Da muss man
haben.
Aber auch sagen, es ist eine andere Industrie. Also wenn
ist
man das immer so vergleicht. Also ich,
natürlich ist es nicht so groß.
Es,
ja,
es,
ja,
es kann nicht so groß, nee, sein. Das ist ganz anders verzweigt. Da sind, das ist so anders budgetiert auch,
ja,
ne, teilweise.
Absolut.
Das war klar. Toll.
Das war cool.
Ich möchte dahingehend gleichermaßen negativ wie positiv thematisch rausgehen aus diesem Gespräch mit dir, weil es mir schon wichtig ist, das, was wir in der Anmod kurz oder in der Bio kurz gesagt haben, das ist schon ein wichtiges Thema. Also bitte verdrehen Sie jetzt nicht die Augen und Sie können es nicht mehr hören und ständig dieses Thema und immer das Gleiche und wo kommt das plötzlich her und so weiter. Aber da ist schon gerade was los zwischen den Geschlechterstereotypen. Und da müssen wir jetzt,
ja,
gar nicht, das ist jetzt gar nicht das Thema Gendern hin oder her, sondern es geht einfach darum, dass der Begriff der Männlichkeit, whatever this means, nicht einfach nur variabel ist, sondern momentan mit so viel Nachdruck und Aggressivität in den Fokus kommt mit Leuten, die ein sehr stereotypes, sehr rückschrittliches Männerbild einfach abfeiern und einer großen Masse, die da schweigt. Und das,
ja,
Ganze läuft parallel zu häuslicher Gewalt, zu steigenden Femiziden, also Beziehungstaten, dass Frauen wenn alle 2,5 Tage ein Mann durch eine Frau ermordet werden würde.
Da wäre Notstand.
Hätten Frauen, wir hätten Ausgehverbot, ich schwöre,
ja,
es dir.
Wahrscheinlich.
Sobald, es wäre so. Weil natürlich ist es nach wie vor so, dass Männer in der Regel Frauen körperlich überlegen sind. Wären sie es nicht, würde das ganze Patriarchat in sich zusammenbrechen. Davon,
ja,
bin ich fest überzeugt. Ja, es geht um Gewalt, es geht um Druck, der ausgeübt wird und so kann man Frauen auch klein halten. Das geht natürlich dann noch in das Psychologisieren und so weiter. Und du gehörst zu den wenigen Männern, die sich auch öffentlich kritisch äußern. Und,
ja,
das finde ich sehr lobenswert. Vielen Dank dafür. Ich warte auf andere Männer, die das tun. In ihrem TERF in ihrer, auf ihre Weise, ja, wie auch immer, intellektuell verspielt. Warum tun es so wenige? Was denkst du?
Also ich glaube, ich mache das vor allem auch, weil es mich wahnsinnig einschränkt.
Dich selbst als Mann.
Genau, oder diese Erwartungshaltung an mich, was ich sein muss oder wer ich sein soll als Mann. Und ich das sehr belastend finde. Und ich glaube, dass das aber eigentlich für jeden Mann belastend ist. Sonst wären auch nicht die Depressionsraten und die Suizidraten bei Männern so hoch.
Alkoholismus, richtig, Straftaten, Drogen und so weiter. Ne? Das ist der ganze Druck.
So eine Flucht auch in Gewalt oder in Unterdrückung von Gefühlen. Und ich das sehr, sehr schrecklich finde. Und ich das eher eine Stärke finde. Und ich finde auch Frauen und auch in meinem Umfeld Frauen, alle Frauen, die ich bisher getroffen habe, stärker als Männer, die ich getroffen habe. Einfach Stärke zu Selbstreflexion auch, Stärke zu Fehler sich eingestehen zu können, Stärke zu nicht immer gewinnen wollen zu müssen. Das finde ich viel stärker als, ich finde das eher so weinerlich, immer zu sagen, nein, aber ich habe Recht, ich muss Recht haben. Ich finde, das ist Schwäche für mich und das ist eigentlich in dem Sinn gar nicht stereotypisch männliches. Wenn Männer immer die Starken sein wollen, dann wäre es viel stärker mit Kritik konstruktiv umgehen
total
zu können.
Total. Oder auch wirklich eine Distanz zu sich selbst zu haben und auch mal über sich selbst lachen zu können. Ne? Ja. Also man, so Selbstironie darf man nicht über, nein, es kann, ja. Selbstironie kann auch langweilig sein und wie so ein Bumerang und unglaubwürdig und so weiter. Ne? Aber eigentlich müsste doch all diesen Alpha-Rüden und diesen ganzen sich auf die Brust klopfenden Menschen klar sein, dass die rumschreien und die nur durch Gewalt gewinnen, nicht die sind, die wirklich souverän sind. Also ja, da absolut. Kommt jemand in den Raum, der ist ruhig, der weiß, was er tut und vor allem er weiß, wer er ist. Ja. Und das ist das, was wirklich reizvoll ist. Ich habe das früher auch verwechselt. Ich habe früher auch gedacht, dass ich in meiner Generation war der Begriff Machismo noch nicht so tief besetzt, sondern hat man gedacht, das sind einfach die Typen, ja, die scheren sich nicht, die wissen, was sie wollen.
Ja.
Ich habe das mit einer Selbstsicherheit oder einem Selbstvertrauen verwechselt. Es hat mich immer gereizt, wenn Personen, Männer, Frauen, non-binäre Personen, ganz egal, wenn man das Gefühl hat, da kommt jemand, da ist jemand, da spricht jemand, da denkt jemand, leidet oder lacht, eine Person, die bei sich ist, ja, und die weiß, wer sie ist. Und das ist die wahre Autorität. Ja, da brauchst du nicht irgendwie so eine scheiß Karre irgendwie oder
was. Nee, da spürt man die Unsicherheit, dieses Brüsten mit Macht oder mit einer Position oder bewusst Leute zu unterdrücken oder denen die Macht wegzunehmen oder das Wort wegzunehmen, weil man merkt, sonst habe ich ja gar nicht Platz genug, um mein Wort zu, und das spricht von Unsicherheit.
Ich nehme jetzt das Wort weg.
Ja.
Voller Sicherheit, bitte. Denn ich weiß, dass unsere Zeit um ist.
Dankeschön.
Ich freue mich über dieses Gespräch, das wir hatten. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ist irgendwas Wichtiges zu kurz gekommen? Sag es jetzt.
Nein. Guckt euch Conti an.
Ja, natürlich.
Im ZDF.
Gibt es jetzt in der Mediathek mit Desiree Nosbusch und wie heißt die Kollegin?
Malaya Takeda.
Tolle. Ich sag mal dasselbe. Tolle Schauspielerin. Ist sie wirklich, Malaya? Und wir enden mit, weißt du's? Pass auf. Talk Me Down.
Ah. Von Troy Sivan. Troy Sivan.
Von Troy?
Sivan, glaube ich. Ja. Schöner Song. Auch melancholisch, aber schön. Charlie Hübner hat in seinem letzten Interview von Melancholie gesprochen als ein sehr warmes, kuscheliges Bett, in dem man sich zurücklehnen kann. Habe ich jetzt nicht direkt zitiert. Ich weiß nicht, ob er es so gesagt hat. Aber
hier
sonst,
in diesem, bei mir?
Ja.
In der Hörbar?
In der Hörbar. Das fand ich sehr schön. Melancholie kann auch was Schönes sein.
In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen und schön, dass Sie uns zugehört haben.
Tschüss.
Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.